Aus dem Häuschen.
Der Podcast vom Stuttgarter Schriftstellerhaus.
Willkommen zur zweiten Podcast-Folge des Podcasts des Stuttgarter Schriftstellerhauses aus dem Häuschen. Muss ja mal alles hier korrekt gesagt werden. Ja, aus dem Häuschen. Ich bin Wolfgang Tischer und ich bin tatsächlich wieder aus dem Häuschen. Ich bin also nicht in Stuttgart, war auch schon länger nicht mehr, bin hier mehr im Nordschwarzwald eingeschneit, aber hier wieder fern vor dem Mikro sitzt Astrid Braun. Hallo Astrid.
Ja, hallo Wolfgang. Ich freue mich, dich zu sehen. Es wird ja langsam schon ein bisschen kurios. Wir treffen uns immer nur digital. Das wird vermutlich auch noch eine Weile so bleiben.
Du bist aber tatsächlich, das müssen wir auch wieder sagen, im Häuschen. Also ja. Du bist im Stuttgarter Schriftstellerhaus. Man kann auch sagen, da wird auch jeder Abstand eingehalten, denn du bist tatsächlich derzeit die Einzige, die in diesem Hause da regelmäßig ein- und ausgeht.
Ja, das ist so bis auf, da freue ich mich besonders drüber, den Schreiner, der zurzeit bei uns im Haus werkelt, weil wir unser Haus ein bisschen aufhübschen, renovieren, oben in der Stipendiatenwohnung. Der baut eine neue Küchenzeile, also an alle zukünftigen Stipendiatinnen und Stipendiaten. Es wird sehr annehmbar, bei uns hier zu logieren.
Die Zeit ist also tatsächlich genutzt, weil gerade ja auch kein Stipendiat, keine Stipendiatin da ist und auch sonst, ja, auch keine Treffen derzeit, ja.
Nein, also es ist wirklich, ehrlich gesagt, es ist schon stramm. Also ich bin hier alleine, das ist natürlich gut, dass ich das immer noch kann, dass ich hier in dem Haus arbeiten kann und nicht auf Kollegen oder Kolleginnen Rücksicht nehmen muss. Also ich begegne eigentlich niemandem, aber dass die Kehrseite dieser Medaille ist natürlich, dass es einfach nicht besonders angenehm ist, weil ich war ja nun auch gewöhnt, dass hier viele Menschen, Gruppen, andere Autorinnen, Autoren aus- und eingehen. Und jetzt im Moment sitze ich hier und denke, könnte jetzt eigentlich mal wieder ein bisschen lebendiger sein hier im Haus. Ja.
Die aktuelle Corona-Lage wird das aber nicht zulassen. Also wir haben, und du hast ja auch einiges geplant gehabt an Veranstaltungen jetzt. Gut, Januar, glaube ich, da war nichts, da war jeder skeptisch, das konnte man sich denken. Aber aktuell ist ja gar nicht so sehr absehbar, wann überhaupt wieder Lesungen, Veranstaltungen stattfinden können. Geplant?
Ja, also geplant war, zumindest hatten wir im letzten Jahr schon gleich gesagt, vor Februar kann kein Stipendiat kommen. Aber ich habe jetzt in meinem Kalender eigentlich Lesungen ab März geplant, schon zum Teil im Hospitalhof angekündigt, mit dem Hospitalhof abgesprochen. Und auch da sehe ich jetzt eigentlich schwarz. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, vor Ostern wird im Kulturbereich nichts stattfinden. Und das ist schon, finde ich, eine sehr bittere Angelegenheit. Also immer wieder sich voller Elan auf einen Zeitraum vorbereiten und planen, verabreden mit den Autorinnen, Autoren, mit Frau Renninger vom Hospitalhof, egal mit wem. Immer wieder kommt dann, ach nee, geht jetzt wahrscheinlich doch nicht. Und jetzt müssen wir wieder gucken und wieder gucken und wieder gucken. Also ich finde, das muss man auch mal richtig deutlich sagen an die Öffentlichkeit. Das wird im Moment, sind immer noch die Künstler und die Künstlerinnen und auch die Solo-Selbstständigen, die müssen ständig gucken, wo sie bleiben. Und das ist schon richtig hart, ja.
Also es fallen, das muss man ja auch wirklich wieder festhalten, wieder einmal die Halbjahresautoren sozusagen, die des Frühjahres haben es wieder schwer, denn sie werden keine Lesung machen können, weder bei Einrichtungen wie dem Schriftstellerhaus noch in Buchhandlungen und so weiter. Das wird alles wieder nicht stattfinden. Das wird alles online stattfinden. Wir werden natürlich auch schauen, dass wir Gäste hier, auch wenn es virtuell ist, im Podcast zu Gast haben. Aber es wird keine Lesungen geben. Und also ich bin auch gespannt, ob auch die Hilfen, die ja immer wieder angekündigt werden, von denen es aber wiederum heißt, Sie kommen spät oder nicht wirklich oder auch reduziert, was damit passiert und ob das die Leute über Wasser hält. Naja.
Also für uns gilt zum Beispiel, dass ich im letzten Jahr im Spätherbst noch Anträge gestellt habe für digitale Dinge in diesem berühmten Programm Kulturstaat Neu. Ich habe überhaupt noch keine Rückmeldung, bis auf die Rückmeldung, dass frühestens im Februar mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Gleichzeitig soll ich aber, darf ich aber nichts anfangen, bevor die Zusage nicht da ist. Das ist ja auch so eine Sache, ja. Also im Grunde genommen ist das ein Unding zu sagen, Sie dürfen erst dann anfangen, Ihre Ideen umzusetzen, wenn die Zusage von uns kommt. Das funktioniert ja in der Realität nicht. Also um Dinge irgendwie wirklich ins Laufen zu bringen, muss man ja meistens schon vorher anfangen. Ja, also ich kann nicht warten, bis irgendein Geldgeber sagt, ja, von uns kriegen Sie das. Dann ist es ja im Grunde schon fast wieder zu spät. Weil es ist ja genau für die Zeit gedacht, in der ich jetzt hier auf dem Trockenen sitze. Ja, und auch wenn ich mal Podcasts oder Streaming einrichten soll, dann hat es ja einen langen Vorlauf. Das machen sich die meisten ja gar nicht klar, ja, dass ich nicht dann schnipse und dann plötzlich ist es da, ja. Und das finde ich insgesamt alles auch, ja, es ist nicht anders zu machen, aber es ist sehr schwierig, da vor allen Dingen in einem richtig guten Zeitplan arbeiten zu können. Ist eigentlich unmöglich. Normalerweise für eine Lesung mache ich das, ich würde mal sagen, 3 bis 6 Monate vor einer Lesung aus, dass ein Autor zu uns kommt oder hier was macht. Ich meine, die Stipendien werden ein Jahr vorher vergeben mit den Terminen. Alle Menschen arbeiten so und können auch nicht anders. Ne? Also ich kann nicht jemanden anrufen und sagen, hast du morgen Abend Zeit? Wir machen eine Lesung. Das funktioniert nicht.
Also ein doppeltes Dilemma aktuell, dass die Lesung, in die du ja jetzt auch wirklich Zeit gesteckt hast, beziehungsweise auch die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, also Hospitalhof, dass da die Planung stattfindet und alles und Zeit ja auch investiert wird und dann fällt das hinten runter. Und auf der anderen Seite können wir Projekte noch nicht starten oder noch nicht ankündigen oder noch nicht da groß in die Vollen gehen, weil die wiederum noch nicht bewilligt sind, weil die Förderungen noch nicht da sind. Also wir würden und könnten tatsächlich ein großes Projekt, das wir geplant haben, auf das wir dann wahnsinnig stolz sein werden, jetzt hier noch nicht so genau ankündigen. Können wir nur so ein bisschen die Leute neugierig machen und sagen, wir hoffen in einer der nächsten Folgen da was drüber zu erzählen. Eine ganz tolle Sache, wenn das denn so wird.
Ja,
aber
doch.
Mehr können wir noch nicht sagen.
Aber was ich Ihnen an der Stelle gerne mal einflechten möchte, ist, eine unserer Ex-Stipendiatinnen, die Anne Köhler, hat dieses wunderbare Buch geschrieben, Nix werden macht auch viel Arbeit. Und analog dazu würde ich gerne sagen, nichts machen dürfen macht auch ganz viel Arbeit. Also wenn man sich jetzt fragt, ja, was macht jetzt die Astrid Braun da eigentlich im Schriftstellerhaus? Dreht sie Däumchen? Nein, es ist im Gegenteil so, dieses ständige Umplanen, dieses ständige Neustrukturieren, auch die Wirtschafts- und Kostenpläne, die man einreichen muss bei den Geldgebern, all das wird gemacht, aber 2 Wochen später wird alles über den Haufen geschmissen und das Ganze wird nochmal neu gemacht. Also, Mangel zu verwalten ist auch eine relativ aufwendige, sehr anstrengende Tätigkeit, ja, und die nicht besonders befriedigend ist, weil man immer wieder so denkt, ach nee, jetzt hat man endlich ein Ersatzprogramm sich ausgedacht und dann eine kurze Zeit später muss man auch das wieder kippen. Und ich glaube, das ist auch gerade für die ganzen betroffenen Künstlerinnen und Künstler und ob das jetzt Autoren sind oder Musiker, das ist extrem nervig und anstrengend, sich ständig was zu überlegen, dann Hoffnung zu schöpfen und dann, hups, tut uns leid, jetzt gehen wir nochmal 2 Monate in Lockdown, ja. Also ich finde schon, dass man... da kriegt man zwischendrin auch mal eine Portion Wut. Natürlich ist es schlimm mit dieser Erkrankung, aber wie das im Endeffekt für alle werden wird, auch finanziell, das steht noch in den Sternen und das wird schwierig. Ja. Ich meine, auch für dich, Wolfgang.
Ja,
ne?
Ja, natürlich. Es ist für mich genauso. Ich habe ja unter anderem ja auch Veranstaltungen, Seminare immer vor Ort in den ja sehr begrenzten Räumlichkeiten des Schriftstellerhauses durchgeführt. Das geht alles nicht. Die Leipziger Buchmesse ist verschoben auf Mai und auch da ist derzeit nur ein Hoffen sozusagen, dass das stattfindet. Aber auch da, ich meine, normalerweise hätte ich jetzt die Planung der Interviews und Gespräche abgeschlossen, die dort stattfinden. Aber ich merke es ja auch von den Verlagen, waren sonst im November, Dezember die Mails da, welche Autoren unterwegs sind, welche Autoren für Interviews bereitstehen und so weiter und so weiter. Ja, das ist alles vage. Also man mag ja, also einerseits muss man planen, wenn was stattfinden könnte. Andererseits muss man plant man sehr zurückhaltend, weil man nicht volle Ressourcen, sei es jetzt zeitlich oder finanziell, da reinstecken möchte. Weil immer über dem Ganzen dieses Damoklesschwert schwebt, wird es nur stattfinden oder nicht. Also das ist so eine merkwürdige Zwischenwelt, in der man sich gerade bewegt. Und aber eigentlich natürlich, wenn man auf Webinare gehen kann, aber das ist ja auch nur begrenzt. Also wenn jetzt jeder Autor irgendwo in einer Buchhandlung liest, dann ist natürlich das sehr schön regional, die Leute kommen hin. Aber ein Stream ist natürlich jetzt auch sozusagen überall bereit und es lässt sich auch nicht so vervielfachen, sage ich jetzt mal, wie Lesungen und wie Auftritte vor Ort. Also es ist alles,
und zumal
ist alles
schwierig. Ich finde, eins ist auch mal festzuhalten, die reale Begegnung mit einem Menschen aus Fleisch und Blut ist einfach nicht zu ersetzen. Ja, ich meine, auch wenn wir hier reden und Leute hören zu, das finde ich toll, oder wenn man streamt und man kann das alles sehen, aber da sieht man mal die Verlagerung ins Digitale, die jetzt so unglaublich wichtig wird, die ersetzt nicht die Live-Begegnung und schon gar nicht mit Menschen, die, was weiß ich, Musik machen, die eine tolle Literatur geschrieben haben. Niemals wird das auf der gleichen Ebene stattfinden können.
Weil das Drumherum natürlich wegfällt. Was ja immer schon gesagt wurde, man geht ja nicht unbedingt auf Konferenzen oder Veranstaltungen, auch wegen des Hauptacts sozusagen. Ja. Trifft man sich da zum Thema, aber man kann sich ja nur bedingt austauschen, individuell mit einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer, wo man sagt, oh, den muss ich mal ansprechen zu dem und dem Thema.
Ja, ich wollte noch sagen, dass wir insgesamt doch festhalten müssen, dass alles so unglaublich flach ist. Es ist überhaupt alles nur noch so zweidimensional. Es ist einfach keine Figur, es ist kein Leben, kein Inhalt, keine Mehrdimensionalität dahinter. Das ist so auch anstrengend.
Dann schauen wir jetzt aber trotzdem mal, was 2021 so kommen könnte und jetzt ein bisschen Übernachtung. Kommen wird hoffentlich die erste Stipendiatin des Jahres 2021.
Ja, also da freue ich mich sehr drauf, weil im Februar geplant ist, dass Olga Martinova zu uns kommt. Und sie hat sich, sie ist ja bekannt als große Prosa-Autorin, aber sie hat diesmal ein Lyrikprojekt, und an dem sie arbeiten möchte. Und das ist ja für uns, die wir ja einen Schwerpunkt legen auf Lyrik, ganz besonders toll, dass so eine arrivierte Autorin hier bei uns leben wird.
Da sind wir natürlich auch gespannt, was da kommt. Also sie hat tatsächlich ja schon große Erfolge mit ihrer Prosa gehabt. Allen voran, da bin ich ihr das erste Mal begegnet, 2012 in Klagenfurt beim Bachmann-Preis, wo sie ja gelesen hat und mit ihrem Text tatsächlich damals gewonnen hat.
Das war irgendwas mit Hi. Ja, ich werde sagen Hi.
Ich werde sagen Hi, genau. Das war damals ihr Siegertext 2012. Und damit startete sozusagen auch ihre Karriere.
Ja, also sie ist eine ganz große Autorin, hat publiziert bei Droschel, sogar Papageien überleben uns zum Beispiel oder Mörriges Schlüsselbein. Dann auch bei S. Fischer ein Roman Der Engelherd. Also wie gesagt, wir erwarten da eine Autorin, die, es ist so ein bisschen vergleichbar mit der Katrin Schmidt, die Autorin, die ja bei uns auch gewesen ist 2019, die ja auch diese fulminante Doppelbegabung hat, also als Romanautorin und vor allem dann auch wieder als Lyrikerin. Und ich denke, ähnlich wird es bei Martinova sein, wobei man einfach sagen muss, Martinova ist ja, erst 1991 nach Deutschland gekommen. Sie ist in Leningrad aufgewachsen und sie schreibt auf Deutsch. Ich bin da immer ja völlig fasziniert davon, dass Menschen, die erst doch im späteren Lebensalter die deutsche Sprache gelernt haben oder erworben haben, dass die dann so umschalten können oder das so erweitern können, dass sie auf dieser anderen erlernten Sprache schreiben. Das beeindruckt mich sehr. Das hat mich ja schon bei unserem letzten Stipendiaten, dem Jewgeni Präbräger, sehr verwundert mit, ja. Aber gut, der ist als Kind nach Deutschland gekommen. Das ist nochmal ein bisschen ein Unterschied. Und jetzt natürlich ein Lyrikprojekt. Das ist ja so, wie soll ich sagen, die Königsdisziplin. Dass sie da ein Projekt startet, das finde ich ganz toll. Und wir können da sehr gespannt sein. Und ich hoffe sehr, dass wir sehr gute, interessante Stunden miteinander haben und dass wir sie hier auch im Podcast erleben können.
Also das ist ja auch etwas, wo man sagen kann, klar, das haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Also Jewgeni Präger hast du gerade erwähnt. Wer es nicht gehört hat, in der letzten Folge hatten wir ja das ausführliche Gespräch mit ihm auch zu diesem Thema. Also da auf jeden Fall reinhören, wer es noch nicht getan hat, in die sozusagen erste offizielle Folge. Und ja, wir können nur hoffen, dass alles klappt. Also auch da sozusagen Abstände sind gewahrt. Die Stipendiatinnenwohnung ist ja auch eine eigene Wohnung innerhalb des Hauses. Und dass es klappt und dass dann in einer der nächsten Folgen, also nicht allzu ferner Zukunft, wie es so schön heißt, dann Olga Martinova auch zu Gast ist und hier Auskunft geben wird. Also wir haben ja gesagt, wir halten uns nur mal so ein bisschen bedeckt. Was sie da für ein Projekt plant und dass es Lyrik ist, ist was ganz Besonderes. Aber da hoffen wir, dass wir dann mit ihr drüber sprechen können und sie dann im Februar dann hoffentlich auch nach Stuttgart kommt.
Ja, ja, so, ich hoffe, dass auch das funktioniert, ne? Also man muss ja auch immer gucken, wie bereit sind Menschen, sich zu deplatzieren und ihr Zuhause aufzugeben. Da werde ich in den nächsten Tagen mal ausführlicher mit ihr Kontakt aufnehmen, wie sie das einschätzt. Ja, und da bleibt einfach nur zu hoffen, dass wenigstens das funktioniert, ne, dass sie hier, ich mache ihr das ganz schmackhaft.
An dir soll es also nicht liegen,
nein,
Astrid.
Nein.
Wir werden also schauen und in diesem Podcast hören, was sich da ergibt und was da auch machbar ist. Also die Stipendien sozusagen laufen, das ist etwas, was das Stuttgarter Schriftstellerhaus jetzt auch weiterführen kann und auf jeden Fall etwas, was stattfindet. Was natürlich nicht stattfindet, ich glaube, wir hatten es schon mal erwähnt, aber wo wir eigentlich froh sind, das auch rechtzeitig vorher gesagt zu haben, ist tatsächlich das große Projekt Stuttgart liest, was ja eigentlich turnusmäßig 2021 jetzt wieder dran gewesen wäre. Das heißt, das Buch, das ein Gremium und dann natürlich initiiert durch das Stuttgarter Schriftstellerhaus ausgewählt wird, das Projekt, wo 14 Tage lang, im September in der Regel, dann die Diskussion ist beim letzten Mal Arno Geiger unter der Drachenwand war das ja wirklich fulminante Projekt mit einer großen Aufmerksamkeit, auch mit einem hervorragenden Autor, mit einem großartigen Arno Geiger. Und da war eigentlich klar, nachdem ja im letzten Jahr es immer hieß, ja, wir verschieben das dann auf 2021, dass wir auf jeden Fall schon rechtzeitig gesagt haben, also dann verschieben wir auf jeden Fall Stuttgart liest, weil auch da natürlich es nicht um diese 2 Wochen nur geht, sondern ein Riesenvorlauf stattfinden muss, Partner zu suchen, zu planen und es schon eigentlich klar war, selbst wenn es wieder normale Bedingungen gegeben hätte, dass bei dem vielen, was verschoben wurde und was jetzt auch im Frühjahr nicht so geplant werden kann, ich meine, wir könnten ja nicht mal großartig Treffen der ganzen Gremien machen, dass wir da rechtzeitig gesagt haben, also das verschieben wir mal. Ja, auf 2022 wahrscheinlich.
Ja, also inzwischen muss man sich ja schon fast die Frage stellen, ob das dann auch wirklich stattfinden kann. Weil, wie du schon gesagt hast, das ist ja mit viel Vorlauf und mit viel Vorarbeit nur zu bewältigen. Und mich treibt auch ein bisschen die Frage um, wie sich der Auswahlprozess gestalten wird für ein Buch, was dann wieder aus in der Mitte der Stadtgesellschaft ganz viele Menschen ansprechen und bewegen soll. Wie wird überhaupt unser Leseempfinden sein nach dieser doch, das ist ja eine ganz große Zäsur in der Gesellschaft, auch was die Themen anbelangt. Also ich bin selber sehr gespannt darauf, was uns so einfällt auch an Büchern, die uns wieder mitreißen können. Und es wird sicherlich überhaupt nicht so sein, dass wir einen Corona-Titel auswählen wollen, auf gar keinen Fall. Aber man muss sich ja immer vorstellen, was wollen Menschen lesen, nachdem sie jetzt eine so lange Zeit mit dieser Pandemie verbracht haben oder vielleicht sogar noch weiter verbringen müssen. Was muss man da finden oder was kann man finden an Themen, die Menschen wirklich mitnehmen, begeistern? Welche Partnereinrichtungen kann man finden, die das mittragen? Darauf sind wir ja immer sehr stark angewiesen. Also insofern, Sie sehen, dass die Arbeit geht uns einfach nicht aus. Ja.
Was auf jeden Fall auch geplant ist, von dem wir hoffen, dass es stattfindet, weil es schlichtweg auch wieder im Sommer stattfindet und zumindest aus den Erfahrungen des Jahres 2020 haben wir mitgenommen, wenn was stattfinden kann, dann draußen und dann im Sommer. Und es gab ja 2020 eine wunderbare Veranstaltung draußen, sozusagen mitten im Stuttgart, aber mitten im Grünen. Das war sozusagen die, ja, man würde sagen, die Pre-Release-Party sozusagen. Aber das war es nicht. Also quasi die Lesung der oder die erstmalige öffentliche Präsentation der Anthologie
an die
Hölderlin-Anthologie, an die Schwäne, die wir beziehungsweise das Stuttgarter Schriftstellerhaus ja initiiert und auch herausgegeben hat. Und das hat ja wunderbar im sogenannten Garnisonsschützenhaus, klingt sehr militärisch, aber es ist ein wunderschönes altes Backsteingebäude in Stuttgart. Das hat dort stattgefunden. Das war eine toll. Das war eben draußen. Das war eine schöne Lesung. Es war auch ein wunderschöner sonniger Tag, sage ich jetzt hier mit Blick nach draußen auf den Schnee. Ja, genau.
Ja.
War ein sehr heißer Tag. Sehr viele Wespen unterwegs. Ich weiß auch noch. Ja. Aber all das hat dem keinen Abbruch getan. Und so hoffen wir, dass wir auch 2021 wieder mit dem Partner Garnison Schützenhaus ein Projekt durchführen können.
Auf das Projekt, da hänge ich alle meine Hoffnung dran. Das wird den schönen Titel tragen, das Projekt ins Blaue. Ja, natürlich auch ein bisschen als Gegensatz aufgebaut zu dem Häuschenprojekt aus dem Häuschen. Wir wollen also natürlich ins Freie streben, ins Blaue, gleichzeitig natürlich auch das Blaue aufgreifen, hat ja eine lange Tradition, auch in der deutschen Literatur, die blaue Blume, also wir wollen das bewusst auch aufgreifen, aber wir wollen damit auch bewusst einen Gegenpol setzen, oder was, kein Gegenpol, aber eine schöne Ergänzung zu Stuttgart liest, wo wir ja bewusst auch auf Autoren, Autorinnen zurückgreifen, die nicht unbedingt in Stuttgart beheimatet sind, aber bei diesem Projekt im Garnisonsschützenhaus wollen wir mehrere Autoren, Autorinnen einladen, die aus Stuttgart kommen, Prosa schreiben und dort in dem Garnisonsschützenhaus im Garten, vielleicht haben einige von Ihnen, die bei der Lesung dabei waren, das noch vor Augen und wollen dort Lesungen durchführen und sozusagen mal hier den Knoten relativ eng schnüren mit Autorinnen, die keine weiten Anfahrten haben, die hier beheimatet sind und denen auch eine Möglichkeit bieten, mal wieder vor Publikum live zu lesen, unter hoffentlich blauem Himmel und ihre Bücher vorzustellen. Da freue ich mich sehr drauf und steige da in die Planung auch sehr, sehr gerne ein.
Und da werden wir uns natürlich nochmal in einem eigenen Podcast sicherlich auch nochmal darum widmen und darüber sprechen. Also das ist das, was wir wirklich, glaube ich, noch am besten auch hoffen können, dass im Sommer, wenn wieder vieles draußen stattfinden kann, dann diese Veranstaltung dann wieder definitiv dann auch stattfinden. Alles andere wird man sehen, was dann auch generell im Herbst, also weiter kann man einfach nicht denken und kann man nicht planen. Es ist derzeit nicht möglich. Aber wir hoffen und wir werden auf jeden Fall den Podcast weiterführen. Es ist ja sozusagen auch unsere Möglichkeit, hier ein bisschen zu erzählen, was so alles passiert. Wir sind fast durch mit dieser Folge. Am Schluss kommt aber, wie immer, meine Frage, die gleich kommt, was du denn liest, Astrid. Aber bevor ich dir die stelle, muss ich sagen, dass ich tatsächlich auch aufgrund deiner Empfehlung ein Buch jetzt hier auf dem Tisch liegen habe. Ich glaube, du hast in der letzten Folge vorgestellt, du warst in der vorletzten, wie auch immer. Es war Michael Marr, Die Schlange im Wolfspelz. Und schon aufgrund dieses ungewöhnlichen Titels habe ich mir auch das Buch besorgt und muss wirklich sagen, und sage das sozusagen jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer, das ist wirklich ein Buch, was in meinen Augen Maßstäbe setzt. Und es ist auch, das kann man für die Autorinnen und Autoren sagen, ein Schreibratgeber in meinen Augen. Denn Michael Marr geht eben der Frage nach, das ist auch der Untertitel, den habe ich jetzt gerade gar nicht greifbar, weil der irgendwie der Umschlag weg ist, aber um das Geheimnis der großen Literatur. Und er analysiert eben die Dinge, die große Literatur ausmachen, welche Elemente, und das wirklich anhand von sehr vielen Beispielen. Und was mich beim Lesen dieses Werkes, was ja wirklich Blättereien, gut, hat erst viele Quellen und einen langen Anhang, aber es sind über 500 Seiten, wie man so viele Beispiele so dicht zusammenführen kann, an denen Michael Marr zeigt, was große Literatur ausmacht. Was ist Stil? Welche Regeln muss man einhalten? Welche Regeln muss man brechen, um gut zu sein? Wann ist ein Stil zu hoch, dass er zu auffällig wird und Unstil wird sozusagen? Also wie er das macht, das finde ich ganz großartig und es liest sich einfach gut. Also das muss ich sagen. Ich glaube, du hast auch schon gesagt, man kann es nur manchmal auch stückweise lesen. Das ist auch so drauf angelegt. Aber es macht wirklich Spaß. Und sowohl mir als Literaturkritiker, aber ich denke auch für die Autoren, ist das ein unschätzbarer Ratgeber. Und zumal, das war immer so meine Angst, man muss nicht jedes Werk kennen. Er führt auch die Autorinnen und Autoren gut ein, die Beispiele gut ein, sodass man nicht unbedingt jetzt den ganzen Thomas Mann rauf und runter gelesen haben muss oder Autoren, die man vielleicht auch gar nicht kennt, ja alle erkennen muss, um ihm zu folgen, sondern er macht das wirklich sehr gut. Also alle Achtung, das ist für mich wirklich so ein, ich kann es nicht anders sagen, Standardwerk, wenn es um Stil geht und wenn es um die Analyse von Texten geht.
Ja, also wie gesagt, ich habe es auch jetzt in diesen Weihnachtsferien in sehr gut homöopathischer Dosierung gelesen, weil es wirklich sehr dicht ist. Ich meine, ich habe ja nun Germanistik studiert, aber ich wünschte, ich hätte dieses Buch zu Beginn meines Studiums schon mal in die Hände bekommen. Es macht so viel Lust einfach auch darauf, Autoren aus der deutschen Literaturgeschichte nochmal zu entdecken. Ich nenne nur als Beispiel Anton Moritz Reiser. Das hat man ja als Studentin, da hat man von gehört und hat mal reingeguckt, aber wollte es nicht wirklich lesen, wenn man nicht ein Seminar drüber besucht hat und so. Und dann habe ich das jetzt wieder gelesen, auch über ihn, den Anton. Nee, jetzt habe ich mich vertan mit dem Namen.
Anton Reiser, ja.
Mhm. und habe so gedacht, meine Güte, was da drin steckt. Und ich muss, der Michael Mahr selber ist ein hervorragender Stilist. Also es ist nicht nur so, dass er jetzt so sekundärliteraturmäßig da irgendwas runterbetet. Er selber kann auch das, was er vermitteln will, selber sehr gut einhalten. Das hat man ja nicht so häufig, dass man, also er selber hat einen sehr, sehr guten Stil himself. Also
und er kann den auch sehr gut adaptieren. Also wenn er über andere schreibt, dann adaptiert er manchmal diesen Stil und dann, indem man das so liest, hat man auch gleich diesen Stil. Ja, ja. Also wirklich großartig. Ja, also
großartig. Ich finde das ein ganz fantastisches Buch und kann den Mahr nur bewundern für die Vielfalt. Der muss ja ein wandelndes, nicht Lexikon, wie soll ich sagen, das ist ja so tief empfunden auch, was der wiedergibt von den
ja,
Texten.
Also, ja, also das wäre auch mal sehr interessant, ja. Ich habe hier nur einen Satz, der mir natürlich sehr gut gefallen hatte, der, glaube ich, jedem Lektor gut gefällt. Aber den fand ich so schön, den lasse ich es einfach so auch so stehen. Das Adjektiv ist der Spazierstock unter den Wörtern, habe ich mir gerade mal rausgezogen. Also das ist auch ein sehr schönes Bild. Und ja, und eben an diesen Beispielen, die er rauszieht, vermittelt er das so schön, was gut ist, was schlecht ist, was diskussionswürdig ist. Und man kann sich dann auch als Leserinnen und Leser selbst so ein bisschen Gedanken machen. Er ist nicht dogmatisch, das ist auch das Schöne, was das angeht, sondern sagt, es hängt schon immer ein bisschen davon ab.
Also wie soll ich sagen, um dein Bild aufzugreifen, er braucht keinen Spazierstock, um irgendwas deutlich zu machen. Also er kann das mit einer Leichtigkeit auch. Ich glaube, diese Leichtigkeit, das ist das, was mir so gut gefallen hat. Er kann in doch komplizierte Zusammenhänge und auch große Gedanken, er kann die sehr leicht rüberbringen. Ja, also ganz wunderbares Buch.
Bei Rowohlt erschienen, Michael Mahr, Die Schlange im Wolfspelz. Ich meine, allein der Titel, der ist natürlich dreimal verdreht. Also er ist natürlich sehr irritierend, weil ja da vieles nicht stimmt an diesem Titel. Aber er trägt schon so viel zusammen, allein in diesem Titel, was er in diesem Buch dann nochmal aussagt. Also bei Rowohlt erschienen, also definitiv kann ich mich dem da anschließen, der Empfehlung. Aber jetzt stelle ich offiziell die Frage, Astrid, was liest du gerade?
Ja, also was ich mir jetzt ganz frisch erworben habe, ich halte es meinem Gegenüber, dem Wolfgang Tischer, mal in die Kamera. Das ist auch wieder so ein dicker Wälzer von Christoph Nussbaumeder. Also ein wunderbarer Name schon allein. Und das heißt, das ist ein Debüt. Die Unverhofften ist bei Suhrkamp erschienen. Unverhofft ist so ein Titel als Debüt, muss ich wirklich sagen, weil das sind, Moment, ich gucke, dass ich es genau sage, es sind 668 Seiten. Es ist eine Familiensaga, um es kurz zu machen. Es spielt im Bayerischen Wald, ist eine Familiensaga. Ich sage jetzt nur, was ich darüber weiß. Es sind 4 Generationen aus dem Holzgewerbe, die durch ein Jahrhundert, durch das 20. Jahrhundert hinweg begleitet werden. Ich bin total gespannt darauf. Nussbaumeder, so viel weiß ich, ist bekannt als Dramatiker. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass es auch relativ dialogstark ist und nicht nur so in der geschmeidigen, verschlingenden Prosa gehalten ist, sondern einfach auch gute Dialogpassagen enthält. Ich bin selbst ganz gespannt darauf, freue mich, ehrlich gesagt, dass ich mal wieder so einen deutschsprachigen Wälzer in die Hand bekomme und hoffe, dass diese Empfehlung nicht nur mich, sondern auch Sie als Hörerinnen und Hörer mitnimmt, mitreißt. Auf dem Cover, ich gucke gerade noch mal an, sieht man einen Querschnitt von einem Baum. Ja, also die Ringe eines Baumes erkennt man, also dann weiß man gleich, in welches Gewerke man da mitgenommen wird. Ich kann noch nicht viel dazu sagen, nur dass ich mich drauf freue, dass ich gesehen habe, dass es schon in manchen Rezensionen empfohlen worden ist. Aber die lese ich alle überhaupt jetzt nicht. Ich will jetzt das Buch lesen.
Was ist über den Autor zu sagen? Weißt du da was? Was verrät der Klappentext?
Ja, was ist über ihn zu sagen? Er ist in dem niederbayerischen Eggenfelden geboren, hat Jura, Germanistik und Geschichte studiert. Finde ich eine sehr interessante Kombination. Und seine Theaterstücke wurden schon bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen an der Berliner Schaubühne und am Schauspielhaus Bochum und am Schauspiel Köln uraufgeführt. Und die Unverhofften ist sein erster Roman und er lebt in Berlin.
Also, okay, aber jetzt nicht ganz sozusagen ein Unbekannter, zumindest als Dramatiker scheint er sich ja schon.
Nee, das nicht. Da aber immerhin, also das ist schon, wahrscheinlich hat er da einige Dekaden dran schon gebastelt an dem Roman.
Wie viele Seiten sind das?
668 Seiten.
Okay.
Und er ist Jahrgang 1978, also naja, also wenn man mit sowas debütiert. Puh, ja, bei ja. Suhrkamp erschienen. Die wissen ja in der Regel schon, wie es geht mit den guten Büchern. Und ich freue mich einfach drauf. Natürlich passt es jetzt auch noch in diese Zeit, wo man doch sehr zurückgeworfen ist auf sich, auch auf das Lesen oder auf das Hören von Büchern, was ich immer wieder gerne erwähne, dass ich inzwischen ein ganz großer Hörbuchfan geworden bin. Weil man mit einem Hörbuch im Kopf so wunderbar durch die Wälder schreiten kann, um ein bisschen im Bild zu bleiben. Ich freue mich auf die Lektüre und werde das auch nochmal schriftlich niederlegen, was mich dabei erwartet hat und wie mir das gefallen hat. Und ja, gebe das gern mal weiter.
Vielen Dank. Dann wünschen wir uns allen sozusagen gute Lektüren, gute Bücher.
Sozusagen darf ich noch was zum Abschluss sagen?
Ja, natürlich.
Einfach auch, um noch was aufzugreifen. Jevgeny Brejga, ja, der mit seinem Lyrikband Die gestohlene Luft, ich weiß es schon, darf es aber, denke ich, jetzt auch schon sagen, dass er bei dem auf der SWR-Bestenliste auftauchen wird im Februar. Ja. Auf Platz 5 ein Lyrikband von einem Lyriker, der hier im Haus gewesen ist, taucht auf dieser Liste auf. Das freut mich total für den Jevgeny natürlich. Das wird ja Lyrikbänden nicht so häufig zuteil, diese Ehre auf Bestenlisten aufzutauchen. Aber er hat mit seinem Lyrikband die Jury überzeugt. Freut mich sehr. Auf dieser Bestenliste taucht übrigens auch der Michael Mahr nochmal auf. Also schön, dass wir uns da so wieder treffen. Und ich kann vielleicht noch sagen, weil die Autorin inzwischen auch all denen ein bisschen bekannt geworden ist, die auch geschrieben hat, mitgeschrieben hat bei der Anthologie an die Schwäne, nämlich die französische Übersetzerin Colette Laplace. Die hat animiert durch unsere Gespräche oder durch das Gespräch mit mir und Jevgeny so Spaß gefunden an dem Lyrikband, dass sie inzwischen eine Übersetzung selber angefertigt hat. Also in 4 Wochen hat sie sich hingesetzt und hat Die gestohlene Luft auf Französisch übertragen. Air subtilisé, der Titel, den sie gewählt hat. Ich habe gefühlt 100 Gespräche mit ihr geführt über diese Gedichte. Die sind mir inzwischen sehr, sehr vertraut. Und Jevgeny ist ganz begeistert. Jevgeny spricht ja auch sehr gut Französisch. Und so hat das inzwischen schon seinen Kreis erweitert, also der Band seinen Kreis erweitert. Und das finde ich ganz prima. Und jetzt ist aber dann auch gut.
Dieser Podcast soll auch seinen Kreis erweitern. Das Gespräch mit Jevgeny Brejga eben in der letzten Folge zu hören, wer es noch nicht gemacht hat. Ich sage es nochmal. Reinhören, sehr interessant, die Einblicke, die er da gibt in seinen Schaffensprozess auch. Ja, ansonsten sage ich vielen Dank, Astrid Braun. ich sage vielen Dank fürs Zuhören und der Hinweis wie immer, diesen Podcast abonnieren, Likes geben bei Spotify, das Herzchen an berühren und diesen Podcast folgen, also oben auf dem Button klicken, ansonsten auch in allen anderen Portalen bei Apple und wie sie alle heißen, den Podcast folgen, Kommentare, Rückmeldungen, wir freuen uns auch an info@stuttgarter-schriftstellerhaus.de kann man unter anderem schreiben, wenn man Rückmeldungen hat, eigene Lektüre, Tipps, Fragen, Anmerkungen. Also wir freuen uns auch über Rückmeldungen. Und ja, ja Astrid, ja. Grüße nach Stuttgart, in das Haus aus dem Häuschen.
Ja, ich grüße dich, lieber Wolfgang, beneide dich um den Schnee, der da im Nordschwarzwald liegt. Und hoffe, dass wir uns doch bald mal wieder persönlich sehen.
Ja. Das hoffe ich doch auch. Also, tschüss.